Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Hurra, hurra! Podcasts. Das ist ein Design-Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule. Und mein Name ist Caroline Nölle, ich bin Hiwi des Podcasts und darf euch heute meine Gästin Merle Gensch vorstellen. Hallo Merle.
Hi Caro, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, Merle, ich lese jetzt mal ganz kurz deine Kurzbio vor. Merle Gensch arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berlin Ethics oder Ethics Lab?
Berlin Ethics Lab. Wir sind natürlich cool und machen alles auf Englisch.
Okay. Und setzt sich in Lehre und Forschung mit Fragestellungen der verantwortungsvollen Technikgestaltung auseinander. Als Industriedesignerin und Zukunftsforscherin verfügt sie über ein interdisziplinäres Profil, das neben theoretischem Fachwissen auf langjähriger Erfahrung aus der gestalterischen Praxis basiert. Als Designerin hat Merle Gensch unter anderem an der Gestaltung des autonomen Metrofahrzeugs DT6 für die Hamburger Hochbahn mitgewirkt und als Dozentin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gelehrt. Ihre Forschungsinteressen sind verantwortungsvolle Produktgestaltung, Design-Fiction, kritische Zukunftsforschung und Constructive Technology Assessment. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Ja, was ich vielleicht noch dazu erzählen kann, ist, also Merle und ich kennen uns schon etwas länger. Wir haben nämlich beide an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel Industriedesign studiert. Du warst so, ich glaube, 2 Semester über mir.
Das kann sein, ja.
Und genau, und dann haben wir noch ein paar Jahre zeitgleich bei Büro Staubach gearbeitet. Genau, deswegen sind jetzt für uns beide, glaube ich, so ein paar Themen sind uns irgendwie schon bekannt. Und genau, und jetzt sind wir beide aber nochmal in andere Richtung gegangen. Ich bin jetzt an der Burg gelandet und studiere gerade Designwissenschaften und du bist, hast deinen Master dann in Potsdam gemacht?
In Berlin, tatsächlich.
In Berlin, also es ist nicht Potsdam, okay.
Nee, es gibt da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, es gibt da 2 so ein bisschen ähnliche Master, die aber dann doch sich unterscheiden in den Details.
Mhm. Aber du hast auf jeden Fall Zukunftsforschung nochmal studiert in deinem Master und was war eigentlich deine Motivation nochmal?
Also, um ehrlich zu sein, war meine Motivation so ein bisschen geprägt von meiner Erfahrung bei Büro Staubach, auch wo wir zusammen gearbeitet haben, wo wir viel Schienenfahrzeuge gestaltet haben und man sehr oft bei so Verkehrsbetrieben, bei Vorständen saß und seine Designentscheidungen irgendwie begründen musste. Und das ist quasi aus einer gestalterischen Perspektive manchmal gar nicht so einfach oder man kann das natürlich schon begründen, aber es hat keine Begründung, die einen, ich sag mal, wissenschaftlichen Anstrich hat. Und ganz stumpf war mein Gefühl, wenn ich Zukunftsforschung studiere, dann habe ich ja eine viel bessere Begründungsgrundlage, um zu sagen, die Gestaltung muss so und so sein, weil ich bin übrigens Zukunftsforscherin, das heißt, ich weiß, wie es werden muss. Natürlich hat sich das während des Studiums hat sich das geändert, irgendwie die Motivation, aber ehrlich gesagt war das so ein bisschen die Anfangsmotivation, ja.
Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen. Also es war bei mir, glaube ich, ähnlich, nur also ich bin jetzt wahrscheinlich eher so ganz platt ausgedrückt, wahrscheinlich dann eher, ich schaue eher auf die Vergangenheit jetzt. Also in den Designwissenschaften arbeiten wir vor allem auch viel historisch und das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du in die Zukunft schaust und ja, und ich glaube, ich finde, das ist ja auch so eine Idee gewesen, warum es sich vielleicht mal lohnt, dass wir mal miteinander sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Hat sich vielleicht auch dein Verständnis von Design eigentlich verändert durch diesen Master auch nochmal? Also schaust du als Zukunftsforscherin anders auf Gestaltung?
Ja, definitiv. Also ich glaube, in verschiedene Richtungen auch. Aber das, was mir jetzt so konkret am stärksten einfällt, ist eigentlich, dass ich Design jetzt viel stärker als, ich nenne es mal, angewandte Zukunftsforschung wahrnehme, weil Gestaltung ja immer nach vorne geht. Gestaltung ist Gestaltung für die Zukunft, weil wenn wir als Designerin neue Dinge entwerfen, dann prägen wir damit ganz stark unsere zukünftige Gesellschaft, gerade wenn es jetzt Gestaltung von neuen Technologien ist oder neuen, ich nenne es immer neue technologische Anwendungen, weil man quasi eine Technologie hat, die man aber auf eine bestimmte Art und Weise implementiert und diese Implementierung hat dann ganz starke Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Das heißt, das ist so, ja, so ein bisschen eher das geworden, wie ich auf Design gucke und wie ich auf Gestaltung gucke und dadurch aber auch, glaube ich, eine stärkere Verantwortung nochmal als früher bei DesignerInnen sehe. Mhm. Ja.
Und der forschende Ansatz jetzt von Zukunftsforschung ist dann, dass du das kritisch machst, also dass du sozusagen auch Methoden entwickelst, womit du jetzt nicht, also ich sag mal, im Design entwickelt man ja manchmal auch Modelle oder Objekte oder Prototypen, da kommen wir auch später drauf, wo man ja so, da schreibst du auch viel drüber in deiner Masterthesis, seine eigene Wertvorstellung fließt ja auf jeden Fall mit rein und wie geht dann eigentlich kritische Zukunftsforschung? Also ich versuche jetzt gerade so eine Überleitung zu finden. Also was ist das Forschende da dran?
Ja, ich glaube, ich muss dafür nochmal so einen kleinen Schritt zurück machen und vielleicht erklären, was Zukunftsforschung überhaupt ist. Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen, auch ich, stellen sich da ein bisschen was Falsches drunter vor. Und ich glaube, es ist ganz gut, so ein bisschen zu verstehen, was die Zukunftsforschung eigentlich generell macht, um dann zu verstehen, was kritische Zukunftsforschung macht. Man denkt ja erstmal vielleicht so ein bisschen, Zukunftsforschung ist so eine Art Wahrsagen oder vor allen Dingen Prognose. Ich versuche rauszufinden, was in der Zukunft passieren wird. Dem ist aber nicht so. Was wir in der Zukunftsforschung eigentlich angucken, sind immer gegenwärtige Zukünfte, nicht die zukünftige Gegenwart. Das heißt konkret, wir gucken uns eigentlich an oder überlegen uns, wie jetzige Bilder von der Zukunft sind, die wir haben, und die sind immer pluralistisch gedacht. Also dadurch, dass wir erstens noch nicht wissen, was in der Zukunft passiert, sind diese Zukunftsbilder sowieso schon vielfältig, aber auch dadurch, dass wir ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf Zukünfte haben. Ne? Also du hast eine andere Vorstellung, andere Wünsche, andere Ängste, als ich die habe. Und wenn wir raus aus unserer Bubble gehen, dann werden die nochmal total viel diverser. Genau, das heißt, wir beschäftigen uns immer mit gegenwärtigen Zukünften, also Zukunftsbildern, die quasi jetzt in der Gegenwart stattfinden und gucken dann auf zwei Weisen darauf, entweder explorativ, das heißt, wir untersuchen, was gibt es für verschiedene Zukünfte, oder normativ, das heißt, wir gucken eigentlich so ein bisschen mehr, wo wollen wir denn hin? Also wo wollen wir hin oder wo wollen wir auch nicht hin und wie können wir in der Gegenwart Dinge tun, um dorthin zu kommen oder eben auch, um Dinge zu vermeiden. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, um jetzt noch den Bogen zur kritischen Zukunftsforschung zu schlagen. In der kritischen Zukunftsforschung setzen wir uns auch wieder mit diesen Zukunftsbildern auseinander und versuchen dann aber, die zu dekonstruieren und gucken uns an, was sind da für Wertvorstellungen und für Ideen dahinter, für auch oft Machtstrukturen stecken in diesen Bildern drin. Und dann versuchen wir, das zu verstehen, auseinanderzunehmen und dann quasi zu alternativen möglichen Zukünften wieder zusammenzusetzen, um ja Alternativen zu schaffen und andere denkbare Räume zu schaffen.
Und das sind sozusagen Methoden oder ja, wie soll ich sagen, das ist was du in deinem Master gelernt hast. In wo ist der eigentlich nochmal verortet in Berlin? Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Also du hast wann hast du den angefangen? Also
ich habe den, ich glaube, 2020 angefangen, also quasi genau zu Beginn der Pandemie an der FU, an der Freien Universität Berlin, aber eben größtenteils von zu Hause, was aber gleichzeitig ehrlich gesagt auch interessant war, weil Zukunftsforschung sich auch immer ganz viel mit Unsicherheit und wie gehen wir mit Unsicherheiten um beschäftigt und das natürlich ja wie so ein Live-Experiment war, das parallel zur Corona-Pandemie zu tun und zu merken, wie beeinflusst mich das und was macht das mit meinen Gedanken zur Zukunft.
Also da hatten wir alle wahrscheinlich auch so ein Gefühl von, ich glaube, so eine Formulierung, die da oft gefallen ist, so ist, wir fahren nur auf Sicht oder sowas. Also wir können gar nicht so weit in die Zukunft schauen, wir wissen gar nicht, was passiert. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt, also deine Masterthesis heißt ja, oder hieß, die hast du ja schon, Die ist ja schon abgegeben und fertig und die ist erledigt.
Gott sei Dank fertig.
Und auch schon einen Moment her. Aber die hieß Prototypen und soziotechnische Zukünfte, eine Vorgehensweise zur ethischen und sozialen Reflexion in der Produktentwicklung. Also ich finde sehr, sehr vieles an deiner Masterthesis spannend. Mhm. Ich finde vor allem auch diese, dass du dich damit beschäftigst, was eigentlich Prototypen überhaupt sind. Mhm. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Da kommen wir hoffentlich gleich auch noch dazu. Aber jetzt erstmal grundsätzlich, du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen beleuchtet, dass du dich gerne auch mit diesem Verantwortungsthema beschäftigen wolltest, sozusagen. In welcher Verantwortung stehen denn eigentlich Designerinnen?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die tatsächlich, die man sehr groß diskutieren kann. Für mich stehen sie auf jeden Fall in einer, gerade wenn sie sich mit so technologischen Innovationen beschäftigen und die in Produkte überführen, stehen sie in einer ziemlich großen Verantwortung, weil sie eben damit ganz stark unsere Zukunft als Gesellschaft prägen und gestalten und daran ganz viel hängt. Ich weiß nicht, ob du da gleich drauf eingehst oder ich das schon mal erzählen soll. Es gibt so eine gewisse Art und Weise, unser Verhältnis zur Technik zu framen. Das heißt, wir beschäftigen uns quasi, oder wir dieses Verhältnis von Mensch und Technik findet in einem, man nennt das soziotechnischen System statt. Es gibt eigentlich zwei Ideen über Technik oder zwei Ansätze über Technik nachzudenken. Das ist einmal ein Sozialdeterminismus, das heißt, wir als Gesellschaft überlegen uns, wie Technik sein soll, und dann ist die so und dann bauen wir die so und wir determinieren, wie Technik zu sein hat. Und dann gibt es die andere Sichtweise, quasi das andere Ende des Spektrums, das ist der Technikdeterminismus, wo wir sagen, wir haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf. Technik entsteht halt und wir können da gar nichts machen. Das ist eigentlich, was sollen wir machen? Es entsteht halt und alles, was entstehen kann, wird auch irgendwie entstehen. Und das soziotechnische System, das siedelt sich so ein bisschen in der Mitte an und sagt, naja, wir als Gesellschaft haben schon Einfluss darauf, was für Technik wir gestalten, aber diese Technik hat wiederum auch Einfluss auf uns. Das heißt, es ist wie so ein Gewebe zu verstehen, wo sich Technik und Gesellschaft ineinander verwurstelt, kann man sagen, und sich gegenseitig beeinflusst und das Ganze eigentlich fast nicht mehr auseinander zu knoten ist und damit auch zum Beispiel sowas wie neue Rituale, neue Wertkonzepte und so entstehen. Und mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich immer das Smartphone, weil es, glaube ich, wenig gibt, was so stark in den letzten Jahren sich verändert hat, wie unser Verhältnis zu sowas wie Erreichbarkeit. Oder stell dir mal vor, du hättest vor 20 Jahren jemandem aus dem Urlaub eine Postkarte nur mit deinem Gesicht geschickt, ne? So, Selfies, heute gar kein Problem. Damals wäre es richtig komisch gewesen und Leute hätten gedacht, Alter, was ist mit der los? Warum schickt die mir ein Foto von ihrem Gesicht? genau, da merkt man so, wie das verflochten ist, ne? Wie die technische Möglichkeit auch unsere Rituale und unser Denken verändert.
Und die Designer spielen da schon, also ich meine, du hast da ja schon auch eine besondere Position, also du hast ja die Einblicke in die Tätigkeit des Designs bekommen und jetzt im Master, nehme ich mal an, hast du ja wahrscheinlich nochmal wieder so einen Abstand zugenommen und hast es nochmal aus einer forschenden und auch wissenschaftlichen Perspektive eingenommen und auch jetzt deine jetzige Position beim Berlin Ethics Lab. Es geht mir sehr leicht vor die Lippen.
Wir haben noch einen schlimmeren Namen, den Fachbereichsnamen, der ist Wissensdynamik und Nachhaltigkeit in den Technikwissenschaften. Ah. Da verhaspel ich mich auch jedes Mal dabei.
Also das heißt, du lehrst da auch, also das ist eine PhD-Stelle, also du promovierst gerade auch zu diesem Thema und du unterrichtest da jetzt aber keine Designer, ne? Also du...
Nein, ich unterrichte da keine Designer. Also das, was ich unterrichte, geht auch so ein bisschen raus aus meinem eigenen Forschungsfeld, würde ich sagen. Es ist trotzdem so daran angegliedert, weil ich mich mit gerechter Mobilität beschäftige und auch mit Transdisziplinarität. Also das Seminar, das ich gerade unterrichte, läuft darauf hinaus, dass die Studierenden quasi rausgehen sollen nach Berlin und sich Mobilitätsprobleme angucken sollen und dann gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren diese Probleme lösen sollen. So, für DesignerInnen hört sich das an wie, glaube ich, ein total normaler Brief.
Ja, ganz normale Aufgabe.
Für SozialwissenschaftlerInnen und IngenieurInnen, die sind komplett out of this world, dass sie das jetzt machen müssen und sich mit echten Personen beschäftigen müssen. Also nein, die sind alle super und die sind auch total engagiert und machen das richtig toll. Mhm. Aber es ist sehr ungewöhnlich für diese Studierenden, raus aus ihrer Forschungsbubble zu kommen und tatsächlich diesen praktischen Ansatz zu haben und sich praktisch mit Menschen auseinanderzusetzen und auch deren Sprache zum Beispiel zu sprechen.
Mhm. Also du hast ja auch an der Weißensee gelehrt. Mhm. Kannst du umreißen, was, also da hast du wahrscheinlich dann eher Designstudierende
genau.
Unterrichtet und was hast du denen so beigebracht?
Genau, also die Idee war so ein bisschen, dass ich zu denen komme mit meiner Zukunftsforschungsperspektive und eigentlich so ein bisschen Methoden aus der Zukunftsforschung ins Design reinbringe, damit die anwenden können und quasi in ihren gestalterischen Erfahrungen berücksichtigen können. Speziell in dem Semester, was ich jetzt zuvor unterrichtet habe, ging es um auch wieder Zukunft der Mobilität. Und da haben wir so ein bisschen versucht, quasi ein Zukunftsszenario zu bauen, wie die Welt in 10 Jahren aussehen könnte, also besonders in Bezug auf Mobilität, sodass sie quasi das als Background für ihre Gestaltung haben. Ne? Also dass man nicht quasi von dem Punkt jetzt aus gestaltet, sondern sagt, aha, wie könnte die Welt in 10 Jahren aussehen? Da haben sie auch so ein bisschen, also das war schon auch quasi so ein bisschen multidimensional, ne, dass sie versucht haben zu überlegen, was wären verschiedene Richtungen, in die es gehen könnte. Ne? Also großes Thema natürlich immer wieder Klimakrise. Wie sieht die Welt aus, wenn die Klimakrise jetzt richtig losgeht? Wie sieht sie aus, wenn wir vielleicht das so ein bisschen in den Griff bekommen? Da haben sie sich dann quasi ein Szenario zurechtgebaut und anhand dessen Produkte entworfen, die in diese Welt dann hineinpassen. Mhm. Ja.
Und die Herangehensweise, die du denen sozusagen beigebracht hast als Zukunftsforscherin, ist, wenn ich das richtig verstehe, dass du relativ viele Szenarien erstmal auffächerst sozusagen. Also ist dieser Future Cone, kommt da irgendwie sofort irgendwie in meinen Kopf sozusagen, dass es darum geht, erstmal möglichst viel darzustellen. Das kennt man ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen aus dem Design. Also erstmal ganz viele Varianten machen. Und nur, was unterscheidet sich da zu so einem Designprozess? Also was macht die Zukunftsforscherin da anders?
Also wir haben tatsächlich in diesem Fall eine ganz bestimmte Methode aus der Zukunftsforschung verwendet, die heißt Szenariotechnik. In der Szenariotechnik sucht man quasi erstmal nach ganz vielen verschiedenen Faktoren, die quasi mein zukünftiges Szenario, was ich meistens so abgrenze, und in diesem Fall eben Mobilitätsszenario, ich suche nach ganz vielen Faktoren, die dieses Szenario beeinflussen können. Dann versuche ich diese Faktoren so ein bisschen zu clustern und zusammen zu kondensieren zu Schlüsselfaktoren, also den Faktoren, von denen ich der Meinung bin, dass sie den größten Einfluss auf dieses Szenario haben. Und dann nehme ich diese Faktoren und fächer die wieder auf in dieser Faktor wird ganz stark zutreffen, ganz wenig zutreffen, wie ich das gerade zum Beispiel mit der klimatischen Veränderung beschrieben habe. Also wäre zum Beispiel der Schlüsselfaktor Klimawandel in dem Fall wäre, wir haben einen super starken Wandel, es gibt nur noch Unwetter die ganze Zeit, es wird super heiß, an anderen Orten wird es kälter, weil sich irgendwie ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, was die Wissenschaftlichkeit angeht, ne? Aber es wird super stark. Oder vielleicht das andere Ende des Spektrums von diesem Schlüsselfaktor wäre, wir kriegen es ganz gut in den Griff, naja, wir landen so bei 1,5 Grad, es wird trotzdem noch Veränderungen geben, aber eben nicht so stark. So. Das clustert man dann für alle Schlüsselfaktoren und dann sucht man sich den Schlüsselfaktor, den man für am wahrscheinlichsten, für am wünschbarsten, für am wenigsten wünschbar hält. Daraus bastelt man sich quasi ein Szenario aus diesen ganzen Schlüsselfaktoren zusammen. Mhm. Wir haben uns in dem Fall dafür entschieden, ein in Anführungszeichen realistisches Szenario zu nehmen, also eins, was wir für relativ wahrscheinlich halten und darauf auf dieser Basis dann eben zu gestalten. Also ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt.
Das ist natürlich auch jetzt sehr viel und Ich wollte es einfach nur so verstehen, weil das macht natürlich auch einen Unterschied jetzt, wenn du als Designerin und Zukunftsforscherin, ja, hybrid, ja, Designerin unterrichtest und dann unterrichtest du jetzt an der TU, richtig?
Mhm, genau.
Unterrichtest du jetzt auch alle anderen, die sich vielleicht für diese Methode interessieren und kannst da dann natürlich auch jetzt nochmal ganz anders wieder mit deinem Designwissen zum Beispiel auch punkten. Ja. Ob du da, merkst du da sehr krasse Unterschiede oder es ist, also wie bringt man anderen Menschen eigentlich Design bei? Mhm. Ne? Also wie bringst du denen das bei, die vielleicht schon mal so ein bisschen Design studiert haben ein paar Semester, und wie bringst du denen das bei, die noch gar keine Ahnung davon haben? Also wie, was ist so dein Gefühl, wie kriegt man Leute vielleicht motiviert, die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit Design haben?
Also ich glaube, vielleicht muss man auch nicht allen Design beibringen, ehrlich gesagt. Also natürlich den DesignerInnen schon. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist es manchmal auch so ein bisschen, also macht es auch den Beruf des Designers, der Designerin ein bisschen klein, wenn man immer so tut, als könnten das alle. Mhm. Es gibt schon einen Grund, warum das ein Studium ist, mit einem Bachelor und einem Master. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir allen Leuten Design beibringen müssen, was wir, glaube ich, eher müssen. Und das ist tatsächlich was, was in meiner Arbeit mich sehr interessiert und auch immer wieder aufkommt, ist genau dieses Zusammenbringen von Theorie und Praxis. Ne? Also wie kriege ich die Leute, die theoretisch super viel Ahnung haben, wie kriege ich die mit den Designerinnen oder den PraktikerInnen, müssen auch nicht unbedingt DesignerInnen sein, so zusammen, dass die ihr Wissen gegenseitig austauschen können und da Synergien entstehen. Also dass die Leute, die praktisch arbeiten, theoretische Informationen gut verarbeiten und in die Praxis bringen können. Das ist, glaube ich, eher das Thema.
Eine Methode, die du dann ja auch untersuchst, oder ich schiebe das jetzt einfach mal so rein, ja, ich denke, es passt vielleicht ganz gut, ja, ist vielleicht dieser Prototyp,
ja,
wo sehr viele unterschiedliche Menschen plötzlich darüber reden können. Kannst du vielleicht trotzdem mal kurz zusammenfassen, was ist so ein Prototyp? Was ist das eigentlich?
Okay,
das ist vielleicht eine zu große Frage, aber was könnte denn ein Prototyp sein? Also ich glaube, in deiner Arbeit beschreibst du einerseits, glaube ich, einen Ziegelstein und an einer anderen Stelle beschreibst du so einen Pager, da kannst du dir vielleicht mal einen von nehmen.
Ja, ich glaube, das Interessante an einem Prototypen aus designwissenschaftlicher Perspektive, muss man vielleicht dazu sagen, weil in verschiedenen Disziplinen können Prototypen sehr unterschiedliche Dinge sein, aber aus designwissenschaftlicher Perspektive ist ein Prototyp immer ein epistemisches Objekt, das heißt ein Objekt, was in irgendeiner Weise mir einen Erkenntnisgewinn generiert. Und du hast jetzt gerade das Beispiel von dem Ziegelstein schon genannt. Ein Ziegelstein ist erstmal ein Ziegelstein, der kann aber ein Prototyp sein in dem Moment, in dem ich ihm bestimmte Eigenschaften zuweise. Zum Beispiel sage ich hier, guck mal, die Größe und die Form, ungefähr so groß wird mein Produkt und ungefähr so schwer wird mein Produkt. Ne? Und in dem Moment sage ich hier, dass der Prototyp, der eine bestimmte Eigenschaft von meinem späteren Produkt expliziert.
Mhm. Und mit dem Ziegelstein, können wir mal versuchen, dabei weiter zu bleiben, könnte man dann zum Beispiel, wenn man sagt, das soll jetzt so ein, ja, es ist so ein technisches Gerät. Und dieser Ziegelstein ist jetzt so ein schweres, sehr, sehr wichtiges Bauteil. Mhm. Und man stellt sich so ein Szenario vor, dass da jetzt jemand, eine Person muss damit vielleicht an ihrem Arbeitsplatz damit irgendwie immer rumlaufen. Mhm. Und dieser Prototyp, den könnte man jetzt mal dieser Fachperson in die Hand drücken und sagen, bestreite mal damit deinen Alltag und lauf damit jetzt die ganze Zeit rum. Und danach kann ich dieser Person vielleicht mal Fragen stellen und hat das so funktioniert und war das schwer? Habe ich ihn stellen, hat es genervt? Ist es das so ein bisschen?
Genau, das ist eine Möglichkeit, quasi mit einem Prototyp da umzugehen, ne? Also ihn quasi in die Kommunikation mit NutzerInnen zu bringen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich an diesen Prototypen, also was für mich ganz interessant war, weil für mich so ein bisschen die Frage war, was können Prototypen alles? Also wo sind die gut? Und die sind toll, aber wo liegen vielleicht auch Grenzen? Mhm. Und genau in diesem direkten Austausch, ne, also diese Person wird dir wahrscheinlich sagen, ey, du kannst mich mal, also diesen Ziegelstein, den trage ich nie wieder mit mir rum. Ist mir auch egal, was diese Maschine kann. Aber genau dafür ist es gut, ne? Also dass man sagen kann, es gibt einen direkten Austausch zwischen Nutzerin und Prototyp oder auch zwischen Designerin und Prototyp oder zwischen verschiedenen DesignerInnen und NutzerInnen, die quasi über diesen Prototypen reden können und sagen können, aha, das daran gefällt mir nicht. Aber ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen das soziotechnische System angesprochen. Und genau an dieser Stelle geraten dann Prototypen auch an ihre Grenzen, weil sie quasi immer dann gut als wissensgenerierendes Objekt funktionieren, wenn man in direktem Austausch mit oder über es steht. Aber wenn ich quasi weiter in die gesellschaftlichen Auswirkungen gehen will, dann funktioniert der Prototyp nicht mehr, weil der eben nur in der direkten Interaktion funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel rausfinden will, was hat das Smartphone dann, das ziegelsteingroße Smartphone für Auswirkungen auf die Gesellschaft on the long run, sowas wie eben, das verändert sich das Verhalten von Erreichbarkeit oder die Werte in Bezug auf Erreichbarkeit in der Gesellschaft, das kann ich an diesen Prototypen nicht mehr messen. Dafür brauche ich etwas anderes. Dazu brauche ich etwas, was weniger quasi sensorische Qualitäten untersucht und mehr abstrakte Qualitäten untersucht.
Also sensorische Qualitäten wären dann zum Beispiel, der Ziegelstein ist ganz schön schwer und ich trage den nicht die ganze Zeit 9-to-5 mit mir rum. Und das, ja, das größere Ding wäre jetzt zum Beispiel, ob der Ziegelstein jetzt mich dazu verleitet, dass ich irgendwie unter Einsamkeit leide, weil ich zu viel Zeit mit dem Ziegelstein verbringe.
Also wir stoßen, glaube ich, gerade mit dem Ziegelstein-Beispiel so ein bisschen an die Grenzen des Ziegelsteins.
Ja, wir können auch über den Pager reden. Das fand ich auch ein schönes Beispiel von dir. Ich glaube, das war, was war das nochmal? Ich glaube, das war mit diesem Defibrillator.
Genau, also es geht darum, das sind übrigens alles nicht meine Beispiele, sondern die sind alle in irgendwelchen Papern, von denen ich jetzt die Namen gerade nicht mehr weiß. Aber
ich kann versuchen, ein paar Sachen in den Shownotes zu verlinken. Also.
Ja. Genau, der Pager. Da ging es darum, dass quasi dass eine Gruppe von DesignerInnen quasi einen Defibrillator gestalten sollte und sie haben sich dafür erstmal, genau.
Ganz kurz vielleicht noch, was ist ein Defibrillator?
Ja, das wollte ich gerade, genau, ist mir auch gerade aufgefallen. Also es geht tatsächlich um einen Defibrillator, der im Körper sitzt, also quasi ein Herzschrittmacher, der, wenn dein Herz, also wenn du ein Patient bist, der unter Herzrhythmusstörungen leidet, dass der quasi dir so einen elektrischen Schock gibt, damit dein Herz wieder anspringt, jetzt mal in Maschinenmetaphorik gesprochen. Und dieser Schock, der ist relativ doll. Also der kann dich richtig von den Füßen werfen. Das heißt, man hört schon, das könnte zu Problemen im Alltag führen, wenn man einfach mal so eben batsch von den Füßen geworfen wird und gerade, weiß ich nicht, auf der Treppe steht, ist scheiße. So, darf ich scheiße sagen in diesem Podcast?
Ich glaube, das ist okay.
Okay. Genau, und genau damit wollten sich diese DesignerInnen eben auseinandersetzen und deswegen haben sie sich als erstes einen Prototypen gebaut, der so ein sogenannter Experience-Prototype war, also der nicht quasi sich so sehr auf das Objekt, sondern eher auf die Erfahrung mit dem Objekt bezogen hat. Und die haben quasi jeder einen Pager bekommen. Dieser Pager hat immer random ausgelöst und in dem Moment, wo er ausgelöst hat, war das quasi der defibrillatorische Schock, der dann dargestellt wurde. Und dann haben die sich umgeguckt, wo sie gerade sind, was sie gerade tun und haben versucht, mit Fotos, aber auch mit Notizen quasi zu erfassen, was sie in diesem Moment gerade getan hätten und was passiert wäre, wenn sie in diesem Moment tatsächlich einen defibrillatorischen Schock bekommen hätten. Und jetzt habe ich den Faden verloren, warum wir dahin wollten.
Es ging so ein bisschen um die Frage, ob es gute und schlechte Prototypen gibt und welche Prototypen sich für, also was vielleicht auch eignen und dass wir irgendwie mit unserem Ziegelstein so ein bisschen an die Grenze gestoßen sind, was man vielleicht, also vielleicht kann dieser Ziegelstein gar nicht so viel vermitteln und so ein Pager, der jetzt sozusagen diesen Defibrillator mimt, der kann vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so, also ich würde gar nicht in gute und schlechte Prototypen einteilen wollen. Alle Prototypen sind auf ihre eigene Art und Weise schön. Aber was du sagst, ist tatsächlich ganz gut im Hinblick auf eine bestimmte Dimension, nämlich die Dimension, wie kann ich eigentlich Prototypen systematisieren? Und eine Art und Weise, wie ich finde, wie man Prototypen sehr gut systematisieren kann, ist in Bezug auf ihre Funktion, ne? Also ich will von dem Ziegelstein will ich was ganz anderes als von dem Pager-Defibrillator, schwieriges Wort. weil es mir in dem Moment um eine andere Qualität geht, die ich eigentlich gerade darstellen will. Das heißt, dieses, welche Qualität möchte ich gerade untersuchen, das ist etwas, was ich mit einem Prototypen gut machen kann und das ist sehr unterschiedlich. In dem Peter-Beispiel ist es eben, in welchen Situationen tritt denn sowas auf? In dem Ziegelstein-Beispiel ist es eben, kann ich so ein Ding eigentlich den ganzen Tag mit mir rumtragen oder ist es zu schwer? Also das sind einfach unterschiedliche Qualitäten, die ich untersuche. Genau, und dafür brauche ich natürlich unterschiedliche Arten von Prototypen letztendlich. Trotzdem sind, vielleicht um darauf nochmal so ein bisschen einzugehen, weil ich das vorhin schon so angesetzt hatte, es gibt eigentlich so aus der Medientheorie so ein bisschen zwei Wege, verschiedene Medien, also mit Medium meine ich Informationsträger zu kategorisieren. Das ist eben einmal mehr in die sensorische Richtung, das heißt, ein Bild ist sensorisch, ein Ton ist sensorisch, die können richtig viel Information tragen, aber eben sensorische Informationen. Ne? Also in einem Bild kann ich unfassbar viel mehr darstellen, als wenn ich dann versuche, das zu beschreiben mit Sprache. Was aber Sprache im Gegensatz zu einem Bild kann, und das ist dann eher konzeptuell geprägt, ist eben abstrakte Sinnzusammenhänge zu erklären. Also ich kann dir sagen, ich bin heute zum Bäcker gegangen und weil ich beim Bäcker war, hatte ich dann Mohnbrötchen und das Mohnbrötchen war aber alt und deswegen hat es mir nicht geschmeckt. So, das in einem Bild darzustellen, ist richtig schwierig. In einem bewegten Bild geht es vielleicht schon eher, aber da geraten wir auch irgendwann in eine Komplexität, da wird es auch schwierig. Und bei Prototypen ist es so ähnlich. Wir haben auch eine hohe sensorische Qualität, wir haben auch ein bisschen eine abstrakte Qualität, weil ich mit dem interagieren kann und in Interaktion kann man auch immer abstrakte Sinnzusammenhänge schon darstellen, aber eben, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, nur bis zur Grenze der Interaktionsfähigkeit und alles, was darüber hinausgeht und quasi in der nächsten Ebene stattfindet, da ist der Prototyp, da stößt er einfach an seine Grenzen.
Was wäre denn die nächste Ebene? Ist das, ich versuche das gerade mal so zusammenzubringen, du sprichst, glaube ich, in deiner, also das ist eine sehr lange, sehr umfangreiche Abschlussarbeit, die ich sehr gerne gelesen habe und ich versuche gerade so ein bisschen so zu clustern, was mit wem zu tun hat, aber vielleicht hangel ich mich einfach mal nochmal an deine Forschungsinteressen. Mhm. Und ein großes Forschungsinteresse von dir ist zum Beispiel ja die Design Fiction. Mhm. Und wäre sozusagen so eine nächstgrößere Ebene, könnte man sagen, das ist das, was du sekundäre Welt benennst sozusagen, ja. Also was sozusagen der Prototyp, mit dem könnte ich sozusagen dieses Scenario-Based, was du mit deinen Studis in Weißensee gemacht hast, einmal durchexistiert hast, dass man mit diesem Prototyp ein ganzes Szenario, also sich eine andere Welt jetzt mal kurz erschließt. Also wie so ein kleines Kind stelle ich mir das manchmal vor, was so tut, als wäre der Holzklotz in der Hand jetzt ein kleines Schloss und das wird jetzt irgendwo hingepackt und dann spielt man halt damit.
Ja. So. Ja, das ist eigentlich ist es das, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, ja. Nee, aber genau das ist, war auch quasi dann meine Idee in der Arbeit, also dass man eben über einen Prototypen tatsächlich schon den Zugang legt zu dieser sekundären Welt, die dann eben der weitere Kreis ist. Und die sekundäre Welt ist letztendlich, da kommt man wieder zurück, das soziotechnische System, also alles, worauf meine neue Technologie, mein neues Produkt direkt oder indirekt Einfluss hat. Und die Idee, die ich dann in meiner Masterarbeit so ein bisschen verfolgt habe, war ja eben eigentlich, okay, wie können wir denn über ethische Fragestellungen eigentlich nachdenken als Designerinnen? Da dachte ich dann eben, okay, warum nehmen wir nicht einen Prototypen? Alle DesignerInnen kennen Prototypen, super, machen wir. Und bin eben darauf gestoßen, dass das nur bis zu einer bestimmten Grenze funktioniert. Und dann habe ich diese Idee der Design-Fiction deswegen da eingebracht, wo man eben sagt, man hat jetzt einen Prototypen, das ist aber ein spezieller Prototyp, ein sogenannter diegetischer Prototyp heißt der. Einfach gesagt ist ein diegetischer Prototyp ein Prototyp, der in einer fiktionalen Welt so tut, als wäre er echt. Also ich behandle ihn in diesem Fall nicht als Prototyp, also als eine Vorgeneration eines mal existierenden Produktes, sondern ich tue so, als wäre das echte Produkt und dann gucke ich mir an, was passiert damit in der Welt. Und eigentlich ist das auch was, was wir als Designerinnen schon kennen, ne? Also das machen wir ganz oft mit Nutzungsszenarien und so weiter und so fort. Also wir bauen ja, während wir den Prototypen machen, auch schon eine Welt drumherum und überlegen uns, wie sieht diese Welt aus. Und die Idee wäre dann aber eben weiterzugehen und zu sagen, wenn ich eine ethische Reflexion anstrebe, wie kann ich die eigentlich machen und vor allen Dingen auch mit wem muss ich die machen?
Also geht es dir dabei darum, also, weil das ist natürlich jetzt ein sehr großes Ding, so dass man sagt, so wie können wir jetzt ethisch darüber nachdenken? Und dann muss man ja natürlich auch unterscheiden. Also du schreibst ja, du willst ja schon einfach diese Debatte einfach führen, diese Diskussion und da auch Leute vielleicht einbinden mit, die sonst nicht gesehen werden würden in dieser Produktentwicklung. Ja. Aber es geht jetzt ja nicht darum zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es geht erstmal darum, was wäre wenn und für wen wäre das zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so toll, aber dann würde man es zumindest mal aufnehmen und in Diskussion bringen. Also zumindest habe ich deine Arbeit verstanden.
Ja.
Aber was mich da so ein bisschen interessiert, ist so, also das ist so eine Mischung aus Design-Fiction, die aber so einen klaren partizipatorischen, also so einen sehr stark anwendungsorientierten, inklusiven Charakter hat. Also man will sich Leute reinholen. Also es geht nicht nur darum, dass quasi ich mir meine Welt baue und in meiner Fantasie lebe, sondern es geht darum, dass die Fantasie geteilt wird, oder? Also
ja, und auch, ich glaube, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil das, glaube ich, vielleicht ist es auch DesignerInnen klar, aber wenn wir gestalten, dann übertragen wir eigentlich immer unsere eigenen Wertvorstellungen in dieses Produkt. Wir können gar nicht anders, weil wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen von der Welt und was passieren wird und was wir für gut und richtig befinden und so weiter und so fort. Und wenn wir gestalten, dann übertragen wir das, dann materialisieren wir das. Und der Anspruch einer ethische Reflexion klingt ehrlich gesagt auch immer ein bisschen groß. Vielleicht reicht es, wenn man sagt, Wertvorstellungen hinterfragen oder reflektieren. Aber der Wunsch wäre ja schon quasi, nicht nur meine eigenen Wertvorstellungen als Designerin in dieses Produkt zu implementieren, weil ich ja nicht die bin wahrscheinlich, die davon betroffen sein wird. Also ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber die Auswirkungen davon spürt oder vielleicht auch, aber jedenfalls nicht nur, dass man eben guckt, wer ist alles von den Auswirkungen nachher dieses Produktes betroffen, und diese Leute sollten eben eigentlich auch ein Mitspracherecht haben. Wenn man das jetzt aus zukunftsforscherischer Sicht betrachtet, wird das ehrlich gesagt alles schon wieder furchtbar kompliziert, weil die Stakeholder eines zukünftigen Produktes sind auch zukünftige Stakeholder. Das heißt, die existieren noch gar nicht, weil in einem neuen soziotechnischen System, wo wir quasi neue Werte und andere Werte haben, haben die natürlich auch andere Ideen und ja, Wertvorstellungen eben. Trotzdem wäre der Wunsch quasi auch aus heutiger Sicht schon zu gucken, wer wird davon beeinflusst und wie können wir diese Menschen möglichst realitätsnah inkludieren in so eine Design Fiction und in eine Erstellung von so einem soziotechnischen System. Auch nicht nur, um Wertvorstellungen quasi zu integrieren, sondern auch aus gestalterischer Sicht ist das ja ein totaler Mehrwert, weil ich ja ganz viel Wissen von verschiedenen Beteiligten bekomme, das ich sonst gar nicht bekommen würde. Ne? Also es ist ja auch eine Akkumulation von Wissen,
die sich dann in dem Prototyp letztendlich dann ja auch verdichtet oder manifestiert oder wie auch immer man das nennen will.
Genau. Also
das fand ich auch irgendwie sehr schön beschrieben von dir, dass sozusagen Prototypen und auch generell Designprozesse, das kennen die meisten wahrscheinlich von euch, sind ja so iterativ, also wir wiederholen. Es gibt so verschiedene Optimierungsschleifen fast schon, und so ein Prototyp, dann macht man nochmal einen zweiten und einen dritten, und der wird sozusagen mit immer mehr, das fand ich irgendwie sehr schön formuliert, diese Prototypen haben immer mehr Wissen.
Es wird so angereichert, ne? Es ist wie so ein Glas, was du mit immer mehr Wissen befüllst, oder, und dann am Ende ist es voll und da steckt total viel drin.
Und die dann sozusagen, also das ist natürlich ich versuche das gerade mal zu sammeln, weil im Kontext deiner Zukunftsforschung, deines Masters und das, was du wahrscheinlich auch jetzt machst, wenn du promovierst, das ist natürlich viel, viel theoretischer, oder? Also wie sehr kannst du da diesen Anspruch, Theorie und Praxis näher zusammenzubringen, wie sehr kannst du dem eigentlich gerecht werden, wenn du, und das ist jetzt vielleicht auch so ein krasses Eigeninteresse von mir, weil ich diese Frage natürlich auch nicht beantworten kann, aber es ist ja schon, es ist eine sehr, sehr schwierige Art, zuerst dieses sehr theoretische Beschreiben, vielleicht sogar erklären und dann versucht man in diese Anwendung zu gehen und das ist wie, ich meine, du forschst und du schreibst wahrscheinlich irgendwie Paper oder sowas und das sind ja keine Prototypen dann, die du dann, es ist jetzt eine sehr wilde Frage, es ist sehr, sehr groß, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt losschicken kann. Oder ob ich es nochmal ein bisschen konkreter formulieren sollte.
Also ich finde auf jeden Fall dieses Verhältnis von Theorie und Praxis auch sehr, sehr interessant. Mhm. Das ist auch was mich sehr bewegt, weil ich tatsächlich ganz oft das Gefühl habe, dass wir so, ne, dass wir eben die Theoretikerinnen haben, die irgendwie ihr Ding machen und auch tolle Ideen haben und Konzepte und Methoden. Und dann haben wir die PraktikerInnen, die machen irgendwas ganz anderes. So, und die eben zusammenzuführen, funktioniert super schwierig.
Workshop-Formate,
ja, genau.
Einfach alle einladen und alle müssen miteinander reden und irgendwas zusammen basteln.
Ja, und aber auch interdisziplinäre Arbeit ist ja super anstrengend. Ne? Jeder, der mal interdisziplinär gearbeitet hat, hat wahrscheinlich zwischendurch wollte rausgehen und ein bisschen schreien, weil es so nervig ist mit Leuten, also es ist auch produktiv, aber es ist auch nervig mit Leuten zusammenzuarbeiten, die komplett andere Arbeitsweisen haben als du selbst. Das heißt, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen die Schere, dass es halt super schwierig ist, diese Arbeitsweisen irgendwie so ineinander zu verzahnen. Und das ist aber auch, also das war tatsächlich bei meiner Masterarbeit auch so ein bisschen das Interesse, weil ich das Gefühl hatte, aha, eigentlich gibt es super viele Ideen, wie man ethische Reflexionsprozesse irgendwie machen könnte und auch in Produktgestaltungsprozesse implementieren könnte. Die werden aber alle nicht angewendet. Warum werden sie nicht angewendet? Weil zu kompliziert.
Keiner kennt.
Keiner liest es, genau, weil DesignerInnen, nicht alle Designerinnen, aber viele, sind jetzt nicht die, die sich hinsetzen und mal ein Paper lesen, sondern die machen halt, was total gut ist und was auch ihr Job ist. Mhm. Aber da genau sowas zu schaffen, wo ich sage, okay, das ist vielleicht was, was tatsächlich anwendbar ist, das war so ein bisschen auch mein Wunsch und meine Vorstellung. Und ich glaube, das ist immer noch schwierig. Das ist schwierig, weil Partizipation auch super schwierig ist.
Was ist an Partizipation schwierig?
Sehr viel ist an Partizipation schwierig. Also der erste Punkt, der an Partizipation schwierig ist, ist das sogenannte Collingridge-Dilemma. Das zielt darauf ab, dass man quasi in der frühen Phase von einer Produktentwicklung, ne, da wäre noch total viel möglich und da könntest du total viel noch verändern. Da ist aber noch ganz wenig da, über das man sprechen kann. Deswegen ist es schwierig, Leute zu beteiligen. Und desto später du quasi in den Prozess kommst, desto schwieriger ist es noch, Dinge zu ändern. Aber desto mehr ist natürlich eigentlich da, um zu kritisieren und um darüber zu sprechen. Das heißt, das ist so der erste Punkt. Dann ist Partizipation auch einfach super kostenintensiv. Also das ist in einer kapitalistischen Gesellschaft ja einfach ein großer Punkt. Also du musst die Leute finden, du musst die Leute im Zweifelsfall bezahlen, weil oft sind ja auch die Menschen, die quasi betroffen sind von neuen Technologien, jetzt nicht unbedingt immer die das meiste Geld haben.
Und die Zeit haben.
Genau. Das heißt, du musst dafür vielleicht einen Ausgleich schaffen. Du musst auch überhaupt die Leute daran interessieren, da mitzumachen, weil viele denken auch, aber was soll ich damit? Ich habe zu tun, ich habe jetzt keine Zeit, meine Kinder, meinen Job, keine Ahnung was. Und oft werden Partizipationsprozesse, ehrlich gesagt, auch missbraucht, um eine Art Beteiligung fast vorzugaukeln, wo aber Leute eigentlich nur informiert werden, was passiert. Und dann eben super viele Ideen reinkommen, aber nichts davon wird umgesetzt. Ne? Das heißt, da gibt es einfach super viel auch Ressentiments, die total begründet sind. Dann auch, ich weiß nicht, aus meiner Designpraxis kenne ich das schon so, dass DesignerInnen jetzt auch nicht immer super scharf drauf sind, mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten, weil natürlich haben die andere Ideen und diese Ideen muss man dann irgendwie einarbeiten und das ist anstrengend und manchmal blöd und sieht vielleicht weniger gut aus. Ich habe da immer das Beispiel von den gelben Haltestangen.
Ja, das ist halt das ist auch so ein Dilemma einfach, ne? Also weil mit den gelben Haltestangen, also ich glaube, das ist so schwer, jetzt wenn wir mal beim Zug bleiben, da gibt es einfach so viele verschiedene Interessensgruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben in diesem Raum und die miteinander zu verbinden und dass man so sich als Designerin da manchmal so fühlt, als wäre man so eine Redakteurin, die halt einfach merkt, so die Seite von dem Zeitungspapier ist nur A3 groß und es passt halt leider nicht alles drauf und ist halt auch so sich verschränkend und vereinbar. Also ich finde es zwar super ärgerlich, immer wieder Horst Rittel und seine Wicked Problems zu nennen, aber es passt halt sehr gut, um zu beschreiben, wie wicked das eigentlich ist. Man wird leider nicht allen gerecht.
Ja, das stimmt. Man wird oft nicht allen gerecht. Und ich finde auch tatsächlich, oder ich glaube, ein Problem ist auch, dass wir so Design halt ja immer als was wahrnehmen, wo jeder irgendwie mitmachen kann, ne? Und es auf der einen Seite sollte das auch so sein und Partizipation ist ja genau dafür da, um Interessen und Probleme einzusammeln. Aber ich glaube, oft wird es wahrgenommen als, ich darf jetzt die Haltestange anmalen. Und das ist halt nicht der Punkt. Der Punkt ist, du sagst, hey, pass auf, ich muss diese Haltestange gut sehen können. Und dann überlegen sich die DesignerInnen eine Lösung dafür. Und deswegen macht man das, glaube ich, als Designerin manchmal so ungern, weil einem immer so reingeredet wird. Und ich glaube, eigentlich müssen wir gucken, dass wir das viel besser trennen. So ein bisschen. Und wirklich die Verantwortlichkeiten auch klar kriegen.
Ja, es ist manchmal, glaube ich, so ein Gedanke von, mir wird da irgendwie vielleicht jetzt gerade reingeredet, aber manchmal ist es auch so ein Gedanke von, da muss ich jetzt vielleicht auch von mir sprechen, einfach so einer Überforderung. Ne? Also dass man auch überlegt, naja, auf was berufe ich mich denn überhaupt, wenn ich jetzt sage, das passt mir aber nicht. So, also was ist denn mein Wissen oder meine Grundlage dafür oder mein Bedürfnis, kann ich das überhaupt äußern? Also das gefällt mir einfach nicht. Also reicht das überhaupt? Kann ich das so sagen? Oder ist es dann... Ne? Also es ist auch super schwer, weil die unterschiedlichen Bedürfnisse haben ja auch unterschiedliche Qualitäten einfach in ihrer... Wer bestimmt überhaupt diese Wichtigkeit? Ne?
Das ist ganz lustig. Ich habe lustigerweise heute mit einer Kollegin genau darüber gesprochen. Wir haben ein Paper gelesen zu diesen Value Conflicts, zu diesen Konflikten von Werten. Und in diesem Paper geht es darum, dass man, dass es bestimmte Werte gibt, die kann man eigentlich nicht vergleichen, weil die quasi so unterschiedlich sind, dass man die nicht sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere. Ne? Haltestangen, ja, vielleicht so ein mittelgutes Beispiel, aber man könnte natürlich sagen, der eine Wert ist irgendwie, ich möchte in einem ästhetisch ansprechenden Raum sein, der andere Wert ist halt, ich möchte diese Haltestangen gut sehen. Und wie kann ich das jetzt vereinen? Und die Idee in diesem Paper, und ich fand die falsch, war, das sind quasi zwei Linien auf einem Spektrum und ich muss mich jetzt entscheiden und dann gehe ich mit einem weiter. Ich glaube, dass die große Qualität von Design ist, dass wir genau das nicht machen müssen. Weil wir nämlich Lösungen finden können, die außerhalb dieses Spektrums liegen, was einfach quasi nur eine Linie ist, die von links nach rechts geht, sondern wir haben quasi einen Gestaltungsraum, aus dem wir uns Ideen suchen können. Zum Beispiel, in diesem Fall ist es meistens mit den Haltestangen, wir haben Edelstahl-Haltestangen, die in sich reflektieren und dadurch quasi einen großen Kontrast in sich haben. Ne? Deswegen glaube ich, klar, wir haben diese Wicked Problems, aber das Schöne am Design ist eben, dass wir genau in der Lage sind, solche Wicked Problems auch zu lösen und sie eben nicht nur als eine Medaille mit zwei Seiten zu betrachten, sondern als eine Medaille mit mehr Seiten, wenn du weißt, was ich meine.
Eine Kugel.
Eine Kugel, genau.
Eine Sphäre mit sehr vielen Flächen.
Ja,
cool. Ich versuche gerade nochmal irgendwie so ein bisschen zu sammeln, auf meine Fragen zu schauen, weil wir jetzt doch relativ viel schon angesprochen hatten. Und ich habe mir so ein paar Fragen zusammengeschrieben. Vielleicht passt diese Kugel zu der Überlegung, du verwendest, glaube ich, auch diesen Begriff des Design Space in deiner Abschlussarbeit. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Design Space?
Also die Idee vom Design Space ist so ein bisschen, dass es einen gewissen Raum an Möglichkeiten gibt, den wir während unseres Designprozesses erkunden. Ne? Also um das wieder, um wieder zu den Prototypen zu gehen. Am Anfang habe ich irgendwie mein Prototyp, wo ich irgendwie sowas wie Gewicht und Größe erkunde. Dann lege ich mich da fest, dann gehe ich ein Stückchen weiter im Design Space und mache wieder verschiedene Prototypen, die verschiedene Eigenschaften von meinem Produkt darstellen, erweitere damit quasi wieder den Möglichkeitsraum, also den Design Space, um mich dann wieder zu entscheiden, wieder ein Stück weiter zu gehen. Und währenddessen wird der Prototyp quasi immer genauer und ich durchschreite quasi diesen ja, Design Space, indem ich immer wieder aufmache und verschiedene Möglichkeiten erkunde und mich dann immer wieder ja, für eine Möglichkeit entscheide und weitergehe. Und das ist natürlich jetzt sehr schematisch dargestellt. Ganz oft ist das eher so ein ich gehe mal nach vorne, nach hinten zurück und laufe da noch dreimal schreiend im Kreis, aber ich glaube, die Idee wird klar.
Vielleicht versuchen wir mal so eine Kurve draus zu schließen und nicht ganz so chaotisch weiter zu laufen, sondern mal so einen synthetisierenden Satz am Ende zu finden. Ich schaue gerade mal, was könntest du vielleicht jetzt auch unseren Zuhörenden mitgeben, die ja vielleicht Design studiert haben oder schon irgendwo arbeiten und die wollen vielleicht diese ethischen Diskussionen auch mehr führen, einfach in ihrer Praxis oder in ihrem Studium. Was könntest du denen so mitgeben, wie man, wenn man über neue Technologien, und ich meine, prinzipiell ist ja alles, alle neuen Technologien, also das ist ja schon sehr viel, was da drunter fällt sozusagen, so ganz hands-on, wie kann man so eine Diskussion irgendwie integrieren in seinem Prozess? Was wären so deine Tipps?
Ich darf jetzt keiner von meinen PhilosophInnen-Kollegen hören, aber egal.
Wir verraten es nicht.
Also genau, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Partizipation, ne? Auch wenn es nervig ist, irgendwie zu versuchen, herauszufinden, was haben verschiedene Stakeholder, sowohl direkt als auch indirekt, was haben die dazu zu sagen? Also ich muss irgendwie die Betroffenen integrieren. Und ich glaube auch, das ist nicht nur ein Muss, sondern es ist immer, ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, dass so eine Reflexion als was Restriktives geframed wird. Eigentlich erweitert es ja den Design Space, über den wir gerade geredet haben, wenn ich relativ viele verschiedene Perspektiven habe, ne? Weil es mir wieder auch neuen Input und neue Ideen gibt. Also würde ich sagen, diese Integration von verschiedenen Stakeholdern ist auf jeden Fall total hilfreich und total nützlich. Dann eben diese Idee von, mein Produkt ist nicht einfach nur ein Produkt, das die Nutzerin oder der Nutzer nutzt, also dieses User-Centered Design, sondern das ist ein Produkt, was sich in ein soziotechnisches System einfügt und dieses soziotechnische System auch verändert. Ich glaube, das einfach als Idee im Hinterkopf zu haben, ist total hilfreich und total wichtig. Und wir können die Zukunft nicht voraussagen von irgendeinem Produkt und wissen, wie das genau sich auswirken wird. Aber einfach das quasi mit verschiedenen Menschen, die wahrscheinlich davon betroffen sein werden, anzugucken und zu untersuchen und zu überlegen, was könnte passieren, was daran fänden wir gut, was daran fänden wir schlecht, wie können wir das Produkt so machen, dass wir die schlechten Sachen eher verhindern und die guten Sachen eher fördern. Das wäre meine praktische Idee davon.
Ich finde, das klingt ziemlich gut.
Sehr schön.
Also hast du vielleicht noch Fragen so gen Ende?
Was mich tatsächlich wirklich interessiert, ist dieses Verhältnis von Theorie und Praxis. Und du warst ja auch quasi eher praktisch orientiert, bist jetzt eher theoretisch orientiert. Und was hast du für Ideen dazu, wie man das macht, wie man das löst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube jetzt, so mein erster Impuls wäre, es macht total Spaß und es macht total Sinn, sich auch einfach mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch einfach zu schauen, welche Ideen einfach schon vor sehr langer Zeit schon alle da waren. Also es ist nichts neu. Ja. Es war alles schon da. Und dass da dass man davon auch ganz, ganz viel lernen kann. Mhm. Und ich glaube, dass, vielleicht die Verschränkung von Theorie und Praxis dann so aussehen könnte, dass man vielleicht anstelle von, keine Ahnung, was man jetzt heute noch so benutzt, ich fühle mich ja schon wieder total raus in der Gestaltung, aber wenn man so durch Pinterest scrollt, dann könnte man ja vielleicht auch mal durch andere Orte scrollen oder suchen, die einem vielleicht auch nochmal ganz andere Ideen geben können. Und das wäre vielleicht so eine Idee.
War das in der Vergangenheit schon mal besser, die Verzahnung von Theorie und Praxis?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Verzahnung von Theorie und Praxis, aber damit lehne ich jetzt mich wahrscheinlich auch aus dem Fenster, aber die bringt natürlich auch sehr viele Probleme mit sich. Ich glaube, dass zumindest so mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass fast alle DesignerInnen schon mal die Welt retten wollten und mit sehr zweifelhaften Wertvorstellungen unterwegs waren. Also es ist vielleicht auch manchmal ganz gut, vielleicht nicht in absoluten Größenwahn an den Tag zu legen.
Ja, ich glaube, das finde ich auch ganz interessant, weil ich glaube, also das ist als Designerin auf jeden Fall nicht unsere Stärke, das nicht zu tun. Ich frage mich, woran das liegt, aber irgendwie ist es so ein Mindset, was ich bei fast allen gestaltenden Personen feststellen kann, dass sie es unter ich rette die Welt oder ich erfinde etwas komplett neu, machen sie es nicht. Was tatsächlich ja in der Theorie bei den TheoretikerInnen wirklich fast genau andersrum ist, kann man sagen. Ne? Also das die sind so immer
eine
so
extreme Bescheidenheit und bloß nicht zu groß. Ganz klein, bitte.
Also hier, das wäre eine Idee, von der eventuell man ausgehen könnte unter den und den Limitationen. Genau. Also das ist der, ja. Also vielleicht ist das genau die Lösung, dass man quasi einen moderaten Anspruch, die Welt zu retten, implementiert.
Naja, und vielleicht auch so eine gewisse so eine gewisse Randomness auch zu akzeptieren manchmal. Also ich glaube, es ist auch cool, dass man, das ist nun mal ein sehr planvoller Job, Designerin zu sein und gestalten und sehr viele Entscheidungen fällen. Aber dass man sie ja auch nicht alle fällen muss. Und auch nicht, also manche Sachen fallen dann tatsächlich auch. Also das ist ja diese beiden Extreme, die du beschrieben hast. Und ich glaube, man hat schon eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Entscheidungsmacht hat man dann doch. Und manchmal auch gar nicht.
Ja. Ja, ich bin da so hin und her gerissen, ne, weil ich schon auch das Gefühl habe, als Designerin fällen wir halt auch oft die Entscheidung, die wir interessanter finden oder die wir irgendwie, ne, die uns neugieriger macht. Also wir sind ja sehr intuitionsgetrieben, sage ich mal. Und das ist, wenn man jetzt das wieder aufs Thema Verantwortung kommt, natürlich vielleicht nicht unbedingt immer die cleverste Entscheidung, ne? Deswegen, ja, finde ich das einen interessanten Punkt zu sagen. Vielleicht müssen wir den Zufall auch mehr akzeptieren. Oder eine Randomness in irgendeiner Art und Weise.
Naja, oder dass ja zum Glück natürlich auch, auch andere Entscheidungen ja auch mitfällen können. Ne?
Ja.
Also dass man muss jetzt nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch wieder so mein Punkt mit dieser Überforderung, die man manchmal spürt, weil man das Gefühl hat, die Verantwortung ist so groß und den Einfluss, den man theoretisch hat, ist ganz schön groß, dass das vielleicht in der Praxis auch gar nicht unbedingt immer so stimmt.
Nee, natürlich stimmt das nicht. Also die Hälfte liegt ja in der Schublade, kennen wir ja alle.
Nicht nur die Hälfte, glaube ich.
Stimmt. 90%. 91. 95. Verdammt. Ja.
Ja.
Ja, naja, aber es gibt eben auch immer wieder Sachen, die schlagen dann richtig durch, ne? Und die machen dann einfach einen Unterschied, der größer ist als viele, viele politische Entscheidungen, als, ja. Naja.
Aber ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das nicht immer weiß.
Ja, das stimmt.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank für diese Folge. Ich denke mal, wir können uns jetzt ganz gut verabschieden von allen, die bis hierher gehört haben. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr gerade tut.
Ja. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und schönen Tag.
Ciao.
Tschüss.
Hurra, ein Design-Podcast der Burg.